Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo? Ist da jemand? Seid ihr noch da? Wenn ja, wäre das klasse, weil das hier ist die 56. Folge von Monis Motivklingel. Und ich dachte, ich mache nochmal das Mikro an und erzähle euch, was mich so fotografisch momentan umtreibt. Oder vielleicht eher, was mich überhaupt umtreibt, denn ganz ehrlich, mit dem Fotografieren, bei mir hapert es im Moment ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das anderen manchmal auch so geht, ich vermute es. Beruflich bin ich in der letzten Zeit super eingespannt gewesen, aber eigentlich auch unterm Strich bei all dem, sag ich mal, Gewusel und Gemache auch ziemlich erfolgreich. Also daran liegt es jetzt nicht, außer dass ich vielleicht weniger Zeit habe. Aber aus irgendeinem Grund fotografiere ich momentan nur zu, ja, in Anführungszeichen, echten Anlässen. Also die letzte Folge, wie ihr ja wisst, ist entstanden während eines Workshops in Berlin. Da habe ich fotografiert, das war der Analog-Workshop. Und natürlich, wie immer, wenn ich den Hintern dann mal hochkriege, hat es auch Spaß gemacht. Und es kam auch ein bisschen was dabei raus, was ich gar nicht so schlecht fand. Und selbst wenn, ich sag mal, das Foto an sich, wenn da jetzt kein Meisterwerk rausgekommen ist, so hat es zumindest Spaß gemacht, sich zu beschäftigen und zu lernen. Weil irgendwie, finde ich, dazulernen kann ich immer. Und ich mache auch jedes Mal genug Fehler, sodass was zum Lernen dabei ist. Naja, dann kam eine lange Pause, dann habe ich fast gar nicht fotografiert und dann im Mai sind Chris und ich ja auf dem Everest-Track gewesen und natürlich habe ich fotografiert und natürlich auch wieder gab es Momente, in denen ich hätte fotografieren sollen, in denen ich es nicht gemacht habe, weil ich zu müde war, weil ich mich darauf konzentrieren musste, den Berg raufzukommen. Also zum Beispiel, wenn man morgens wirklich kaum, dass die Sonne richtig hoch ist, auf einem ersten Bergrücken ankommt, nachdem man, also oder beziehungsweise auf dem Weg zu einem Pass, den man überqueren möchte, dann kann es sein, dass man eine fantastische Landschaft vor sich findet mit der Sonne, die gerade den Himmel hochkrabbelt, mit langen Schatten der Berge, mit Glühen, mit Farben im Himmel und mit Farben auf den Bergen, die einfach wunderschön sind. Und trotzdem kann es passieren, dass Moni dann da oben steht und einfach nur damit beschäftigt ist, zu schnaufen, sich zu überlegen, ob sie sich jetzt gerade gut fühlt auf der Höhe, ob sie was essen soll oder lieber nicht, ob sie sich auf den Stein setzen soll oder lieber nicht. Und die Kamera ist noch im Rucksack, weil beim Aufstieg wollte ich mich auf den Aufstieg konzentrieren und plötzlich ist da überhaupt keine Energie und keine Lust, die Kamera rauszunehmen. Nun ja, das hört sich jetzt an, als hätte ich gar nicht fotografiert, das stimmt nicht. Ich habe besonders auf dem Weg runter mir sehr viel Zeit genommen, mich und mein Umfeld zu verbinden und dann Fotos zu machen bei dem, was mir auffällt. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein oder andere dabei ist, was vielleicht nicht schlecht ist. Ich komme natürlich nicht im Entferntesten an das ran, was Chris fotografiert hat, also alleine rein mengentechnisch und auch andere Hörer, unter anderem zum Beispiel Arne, der auch mit auf dem Track war, der hat jeden Abend seine Fotos bearbeitet, jeden Abend gesichtet, was er gemacht hat und ich habe einfach nur in der Ecke gesessen und mich erholt, in die Gegend geguckt und nicht zu vergessen gefuttert, um meine Energiespeicher wieder voll zu machen. Ja, und so sieht's jetzt aus, dass ich zu Hause bin, schon länger wieder und meine Fotos vom Track, die schlummern immer noch auf der Karte. Ist das jetzt Faulheit? Ist das Bocklosigkeit? Ist das Uninspiriertheit? Auf jeden Fall finde ich, ist es eins und nämlich eine Sünde. Das hätte nicht passieren dürfen und das muss ich jetzt ganz dringend mal ändern. Und aber nun ja, das bringt mich zumindest zu meinem heutigen Thema, nämlich dem Thema Sünden in der Fotografie und um genau zu sein, sogar den Todsünden. Mit dem Begriff Todsünde, Peccatum Mortiferum, werden im Katechismus der katholischen Kirche bestimmte, besonders schwerwiegende Sünden bezeichnet. Davon grenzt die Tradition der römisch-katholischen Kirche die lässliche Sünde als minderschweres, geringfügiges Vergehen ab. Bestimmte Vergehen bilden als himmelschreiende Sünden eine Unterkategorie der Todsünde, die nochmals als Steigerung wahrgenommen wird. Sünden entstehen nach der klassischen Theologie aus 7 schlechten Charaktereigenschaften. Superbia, Hochmut, Eitelkeit, Stolz, Übermut. Avaritia, Geiz oder Habgier. Luxuria, Wollust, Ausschweifung, Genusssucht, Begehren. Ira, Zorn, Wut, Rachsucht. Gula, Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht. Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst. Und zu guter Letzt Arcadia, Faulheit, Feigheit, Ignoranz, Trägheit des Herzens. Ja, wie kommt es dazu, dass ich jetzt gerade mir das Thema Sünden vorknüpfe? Mal ganz abgesehen davon, dass ich selber eigentlich fotografisch gesehen regelmäßig beichten müsste. Ja, das liegt daran, dass ich, wer mich ein bisschen kennt, der weiß das, eine kleine Wikipedia-Fräse bin, oder es gibt auch Kollegen, die mich die Klugscheißerin vom Dienst oder das Recherchemonster betiteln, weil ich irgendwie so ständig, wenn ich über irgendwas purzel, was ich gerade gehört habe oder was ich nicht genau weiß, das unbedingt wissen muss, was das eigentlich genau ist. Und natürlich, das Internet ist dein Freund und Google erst recht. Und so bin ich dann irgendwann zum Thema Todsünden über diesen besagten Wikipedia-Artikel gefallen, aus dem ich eben einen Ausschnitt vorgelesen habe. Und wie das manchmal so ist, solche Dinge, die triggern dann irgendwas. Und ich habe mir mal eine Mindmap gemacht, ne? So wie man das so schön tut. In die Mitte das Wort Todsünden, an jeden Ast irgendwie die einzelnen Sünden, also Luxuria und Völlerei und Neid und Faulheit. Und habe das einfach mal so als Anlass genommen, auf dem Thema rumzudenken. Und wenn man auf so Themen rumdenkt, dann kommt man bekanntlich von Hölzchen auf Stöckchen. Insofern kann es sein, dass ich mich gleich in dem, was ich euch erzähle, auch wieder ein kleines bisschen vom Thema Sünde wegbewege. Oder zumindest vielleicht, dass ich feststellen musste, dass das ein oder andere nicht mehr reinrassig der einen oder anderen Sünde zuzuordnen ist. Ist aber auch egal, weil ich meine, letztlich soll es ja nur ein Denkanstoß sein. Und was ich mir rausgepickt habe für heute, war dann gleich erstmal die erste, die Hochmut. Und was hat man hier alles noch so angedichtet? Also Hochmut, Eitelkeit, Stolz, Übermut. Und genau, was ich dann mal so zuerst auf die Mindmap eingetragen habe, was waren so die klassischen kleinen lässlichen Hochmutsanfälle, die man so beobachten kann, wenn man durch Flickr surft oder die man auch dummerweise an sich selber beobachten kann und die natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen sind. Aber ich liste sie trotzdem mal auf. Also da könnte man zum Beispiel denken, dass es nicht unbedingt notwendig ist, regelmäßig all sein Equipment unter dem Bild aufzulisten, mit was man es geschossen hat, mit welchem Stativ, mit welchem Objektiv. Ja, in Einzelfällen kann das was darüber sagen, wie das Bild entstanden ist, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, ist es für das Bild am Ende weniger wichtig. Vielleicht am wichtigsten für den Fotografen, der es aufgelistet hat. Dann gibt es natürlich noch die kleine Hochmutsünde, auf Fotografen mit kleinerem, älterem, anderem Equipment ein bisschen herabzusehen. Soll es manchmal geben. Und natürlich auch bei Workshops immer gerne gesehen und viel Grund für Neckereien und Scherze, fotografischer Schwanzvergleich, wie man so schön sagt, Nikon versus Canon versus Pentax versus Olympus und was es alles so gibt. Ich glaube, die wenigsten meinen es ernst, aber es ist halt irgendwie nie ganz wegzudenken, wenn Fotografen aufeinandertreffen. Das sind so die Sachen, die mir so zuerst einfielen beim Thema Hochmut. Und dann ist mir aufgefallen, eine Sache, die mich auch selber regelmäßig behindert, weil ich da auch selber schuldig bin. Man geht irgendwann dazu über, keine einfachen Dinge mehr zu fotografieren, wenn man lang genug fotografiert. Man vergisst, an kleinen Dingen zu üben. Also als ich ganz frisch war und meine erste Digitalkamera hatte, oder auch schon davor noch mit einigen Analogkameras, da habe ich teilweise Sonntage, auch verregnete, damit zugebracht, an einzelnen Elementen Komposition zu üben, mir zu überlegen, wo ist das Subjekt, wo kann ich es platzieren und je nachdem, wo ich es platziere, wie teile ich das Bild auf, kann ich noch einen Schatten mit ins Bild nehmen, um eine ausgeglichene Bildaufteilung zu bekommen und. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie macht man das immer weniger, je länger man fotografiert und das ist fast ein bisschen schade, weil ich glaube, so ein kleines bisschen Fingerübung würde nie schaden. Oder andere Sache zum Thema einfache Dinge, dass man irgendwann anfängt, einen riesen Bogen um Klischees zu machen. Es ist natürlich so, dass es unglaublich viele Postkartenbilder gibt und dass man vielleicht nicht das 25. schießen müsste, aber vielleicht wäre es ganz praktisch, das erstmal zu tun und das als Anlass zu nehmen oder als Anfang zu nehmen, sich mit einem Motiv näher auseinanderzusetzen und nach von der Postkarte wegzukommen und vielleicht noch Ansichten zu finden dieser Sache oder dieses Motivs, die von der Postkarte abweichen oder die vielleicht sogar die bessere Postkarte ergeben. Aber um sich damit auseinanderzusetzen, ist es vielleicht manchmal gar nicht verkehrt, den ersten Schritt zu tun und einfach erstmal das Bild zu machen, was einem direkt vor Augen steht. Und nicht die Schultern zu zucken und zu sagen, oh, ist ja bloß eine Postkarte. Da muss ich sagen, wenn das eine Sünde ist, dann begehe ich sie regelmäßig und eigentlich müsste ich an der Stelle halt auch manchmal einfach den Hintern hochkriegen und damit anfangen, aber dann weitermachen. Was könnte noch unter Hochmut fallen? Glauben, dass man schon alles weiß oder dass man schon alles kann. Und so nach dem Motto, ich weiß schon, wie es geht, ich habe da meine Routinen. Und wenn ich den Faden so weiterspinne, was das angeht, dann glaube ich, Routinen ist so ein Stichwort. Wenn man das Gefühl hat, schon sehr weit gekommen zu sein und im Grunde zu wissen, was man tut, dann lässt man es früher oder später vielleicht an Aufmerksamkeit fehlen. Aufmerksamkeit, und die ist doch so wichtig in der Fotografie. Also abzugehen von Dingen, Dinge so zu machen, wie man sie immer gemacht hat und abzugehen davon, dass man nur noch das fotografiert, was man sieht. Und ich glaube, dass das Zusammenspiel von den Informationen, die unsere Sinne uns mitteilen, dieses Zusammenspiel ist uns oft gar nicht so stark bewusst. Es ist relativ natürlich, dass man sich auf das konzentriert, was man sieht und das, was von den anderen Sinnen kommt, nicht oder nur ganz wenig wahrnimmt. Und wenn ich so in Schule und Beruf gucke und auch so sehe, was mir so begegnet in meinem täglichen Leben, dann glaube ich, dass uns das anerzogen wird relativ häufig. Also wir lernen im Beruf und in Schule, aber ganz besonders im Beruf, uns auf Fakten zu konzentrieren. Also ständig geht es um das Messbare, um das Kalkulierbare und dass wir das doch bitte in den Mittelpunkt unserer Entscheidungsprozesse legen sollen. Und irgendwann geht einem das in Fleisch und Blut über. Und für die Fotografie, glaube ich, ist das richtig schade, weil es nimmt so einen so wichtigen Aspekt aus den Bildern raus. Und fehlende Aufmerksamkeit durch das Gefühl, schon zu wissen, wie es geht, ich glaube, die kann man auch wieder wettmachen, indem man anfängt, sich zu konzentrieren. Und zwar auf ich würde mal sagen, im Wesentlichen drei Aspekte. Im ersten auf sich selbst. Gerade in Phasen, in denen man mit seinen Bildern unzufrieden ist, in denen man etwas darin vermisst, in denen man meint, irgendwie schon alles fotografiert zu haben. Und auch in den Phasen, in der ich jetzt stecke, in der man irgendwie glaubt, sein Mojo verloren zu haben, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, gegenüber sich selbst aufmerksam zu sein. Wie fühle ich mich? Was fühle ich eigentlich? Was kitzelt eigentlich gerade meine kreative Ader? Und was ist in der Lage, mich eigentlich zu inspirieren? Oder auch, was ist in der Lage, mich zu motivieren? Und auch Gedanken mir darüber zu machen, wie arbeite ich eigentlich am liebsten? Was mache ich eigentlich wie und warum immer? Was mache ich eigentlich nicht? Und was davon müsste ich vielleicht mal ausprobieren? Ich glaube, dass das schon helfen kann, von dem wegzukommen, was man eigentlich nur sieht. Das mit seinem Erfahrungshorizont und seinem Leben irgendwo in Verbindung zu bringen und mit sich selbst in Verbindung zu bringen, um wieder mehr die Dinge auch zu fotografieren, die man wahrnimmt. Also nicht nur sieht, sondern wahrnimmt mit allen Sinnen. Und so wie man gegenüber sich selbst aufmerksam sein kann, kann man natürlich auch oder sollte man gegenüber den Menschen aufmerksam sein, die einen umgeben. Gerade besonders dann, wenn man vielleicht jemand ist, der gerne Menschen fotografiert. Was lese ich in den Gesichtern der Menschen? Was sagen mir Kleidung oder Haltung? Wie interagieren diese Menschen, die ich sehe, mit ihrem Umfeld? Passen sie eigentlich in die Gegend, in der ich sie antreffe? Oder sind sie eher Fremdkörper? Und gerade wenn man viel reist und Reisefotografie macht, was spüre ich eigentlich? Mangel oder spüre ich Reichtum? Und wenn ich Mangel oder Reichtum sehe, was sehe ich in den Gesichtern der Leute? Sehe ich Zufriedenheit oder sehe ich Not? Und steht das eher im Gegensatz oder im Einklang mit ihrer materiellen Situation? Das finde ich etwas, woran ich mich auch gerne regelmäßig erinnern möchte. Wenn ich auf Reisen fotografiere, tendiere ich dazu, natürlich auch auf diesen folkloristischen Aspekt abzugehen. Also ich glaube, viele Fotos von Menschen aus fremden Ländern oder in Gegenden, in denen man nicht so häufig ist, entstehen, weil es halt fremdartig ist, weil sie fremdartig aussehen, weil sie andere Kleidung tragen, weil sie einen Aspekt in die Bilder bringen, der auf jeden Fall Spannung erzeugt, nämlich das Unbekannte. Aber was man sich, glaube ich, immer fragen muss, ist eigentlich, was fotografiere ich gerade? Fotografiere ich gerade die Folklore oder dokumentiere ich eher was? Mache ich eine Reportage und schaffe ich es mit dem, was ich fotografiere, eine Geschichte zu erzählen? Ich glaube nicht, dass man das immer schaffen kann, wirklich, sag ich mal, mit diesem in Anführungszeichen hehren Anspruch ranzugehen. Aber ich glaube, es reicht schon, sich das regelmäßig zu fragen, in dem Moment, wo man herumgeht zum Fotografieren oder auch im Nachgang, wenn man seine Bilder anschaut. Letztlich Bewusstseinsmachung, also raus aus diesem Gefühl, zu wissen, was man tut. Ich glaube, Bewusstseinsmachung hilft schon, dass man da einen Schritt weiterkommt. Gut, und jetzt, wenn ich auf mich Aufmerksamkeit gerichtet habe und auf die Menschen, die mich umgeben, dann kann ich natürlich auch noch und sollte ich auch noch meine Umgebung anschauen. Was neben meinen Augen war, in der Landschaft, in der Stadt, in der Straße, passt das, was ich sehe, eigentlich zu meinen Erwartungen, die ich habe? Also sieht das so aus, wie ich denke, dass es aussehen sollte? Oder gibt es vielleicht auch Störer, Dinge, die nicht ins Bild passen? Und wenn ja, weshalb erzeugen die eine Spannung, dass ich sie als Störer wahrnehme? Und gibt es eigentlich irgendeine Chance, das ins Bild zu übernehmen? Und natürlich auch, was höre oder rieche ich dort, während ich schaue? Kann ich eine Ursache von dem feststellen, was da riecht oder die Ursache des Geräuschs, das ich höre? Und beeinflusst das in irgendeiner Form die Szene, die ich wahrnehme? Beeinflusst es, wie ich diese Szene sehe? Und wie hoch ist eigentlich die Chance, dass das dann für den Betrachter des Bildes auch noch rüberkommt? Also ich denke, hier kann man schon sehen, dass da eigentlich noch sehr viel ist außer dem, was ich sehe und außer dem, was ich in meiner Kameraroutine ausführe in dem Moment, wo ich fotografiere. Und selbst, ja, kommen wir mal zurück auf die Routine. Auch da könnte man sich noch Gedanken machen darüber, wie fühlt sich eigentlich die Kamera in meinen Händen an? Habe ich das Gefühl, dass ich sie blind bedienen kann? Gibt es Knöpfe, die ich oft benutze? Gibt es welche, von denen ich überhaupt nicht weiß, was sie tun? Gibt es da noch Unerkanntes zu entdecken, mit dem ich mich auseinandersetzen kann und mit dem ich lernen kann? Also quasi wieder zurückzugehen, regelmäßig in den Bereich eines Anfängers und sich mit Dingen zu beschäftigen, von denen man vielleicht noch nichts weiß. Und die einem dann im Gegensatz zum Hochmut vielleicht auch wieder ein bisschen Demut beibringen. Und ich habe auch noch ein anderes Hobby. Manche kriegen das vielleicht mit, dass ich noch ziemlich viel so mit Wolle und Farben und Spinnen herumhantiere. Und was ich da streckenweise ganz faszinierend finde, dass ich das Gefühl habe, noch so unwahrscheinlich viel darüber lernen zu können. Über Techniken, über Motorik, aber auch über Farben, über Prozesse. Und das ist auch einer von den Gründen, warum ich so unglaublich gerne analog fotografiere, weil ich das Gefühl habe, da ist so viel, was ich nicht kann. Und dieses Lernerlebnis ist eigentlich für mich das, was mich antreibt. Ich glaube, wenn ich schaffe, das wieder zu finden, dieses Gefühl, ein Anfänger bei etwas zu sein, aber was zu lernen und was und besser zu werden in Dingen. Und das ist, glaube ich, das, was ich im Moment vermisse. Und das ist, glaube ich, auch das, was einen davor bewahrt, in diese, ja, in Anführungszeichen, träge Hochmut zu verfallen. Und das, wenn man das wiederfindet, dann bringt dann das voran in der Fotografie. Ja, Ende des Gedankenfadens. Also das ging mir so um, als ich anfing, die einzelnen Todsünden in eine Mindmap zu schreiben und darauf herumzudenken. Ich sage nicht, dass das alles ist. Ich sage auch nicht, dass das jeder dasselbe finden muss oder dass jeder hochmütig ist beim Fotografieren. Nimmt das bitte einfach nur als Gedankenanstoß, mal über sich und seine Fotografie nachzudenken. Und wenn euch was einfällt, was ihr als fotografische Todsünde bezeichnen würde oder was für euch in den Bereich Hochmut fällt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet, zum Beispiel. Die Kommentare findet ihr unter www.monismotivklingel.de und da natürlich im Post zur Folge 56. So, und für mich bedeutet das jetzt, nächste Woche fahre ich mit Chris oder nächste Woche am Freitag starten wir gegen Inzighofen. Das bedeutet, es ist mal wieder Klostergeister-Workshop auf der Agenda und da freue ich mich. Wie schon gesagt, ich fotografiere momentan am liebsten zu Anlässen und der Klostergeister-Workshop ist immer ein wahnsinnig guter Anlass. Tolle Location, viel Spaß mit den Leuten, die da sind, also tolle Gruppendynamik und letztlich auch ein Umfeld, in dem es vor Kreativität manchmal nur so knistert. Wer schon mal da gewesen ist, der weiß, wovon ich spreche. Irgendwas hat dieser Ort, was einen herausfordert, kreativ tätig zu werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsorte in Deutschland und ich freue mich schon wie ein Schnitzel, dass es dann bald wieder losgeht. Ein paar Tage Klostergeister. Gut, und ich verabschiede mich dann bis auf Weiteres und denk schon mal auf der nächsten Todsünde herum. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Fotografieren. Ciao.